Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-1 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln und das hier ist Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2.
Das bin ich. Hallo Aline, grüß dich.
Das klappt doch. Das klingt, als hätten wir es geprobt. Total. Wundervoll. Ja. Wir sind im Podcast Woche 6 von 8 bei Turi 2. Das Thema Podcasts und wie sie das Audiobusiness verändern, ist also gesetzt. Und darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die jahrzehntelang beim Radio den Ton angegeben hat und die nun in Podcasts macht. Ganz herzlich willkommen. Wir haben dich eben schon lachen gehört. Ina Tenz.
Hallo. Hi. Freut mich sehr, in eurer Runde dabei zu sein heute.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Ina. Ich sag mal kurz, was du bisher so gemacht hast beim Radio. Du warst bei der Energy-Gruppe, du warst bei RTL Radio, bei FFN und bei Antenne Bayern warst du Programmdirektorin. Was hat sich in deinem Leben eigentlich durch deinen Wechsel ins Podcast-Business am stärksten verändert?
Die Flexibilität, eindeutig. Also ich bin natürlich jetzt nicht mehr von morgens 8 bis abends um 8 in einem Sender dort in die Strukturen eingebunden, sondern kann sehr flexibel arbeiten. Auch sicherlich hat Corona da geholfen. Auch Remote ist mittlerweile natürlich vieles möglich und vereinfacht mein Leben. Also ganz klare Antwort, die Flexibilität.
Und das klingt doch ganz positiv. Ich hocke hier auch zu Hause in meinem Homeoffice in einem dicken Strickmantel, wie sich das in diesen Tagen gehört.
Ja, dann so. Musst du nach München kommen, weil hier scheint die Sonne und die wärmt die Räume noch ein bisschen
auf. Hier in Lübeck auch, Aline.
Verstehe, dann tue ich das. Dann tue ich das ganz bald. Aber jetzt sprechen wir erstmal über dich in den kommenden 45 Minuten. Und vorher geht es natürlich um ganz Tagesaktuelles und zwar hiermit.
Die Themen der Woche.
Ja, wir schauen auf die Themen der Woche und zwar durch die Augen unseres Gastes Ina Tenz. Ina, was hat dich in dieser Woche gefreut?
Ja, gefreut hat mich tatsächlich das Fellpony Emma und die Corgis der Queen bei der Trauerfeier. Das fand ich war eine sehr schöne Wertschätzung gegenüber den Lebewesen, die ja mit der Queen wahrscheinlich auch die meiste Zeit verbracht haben. Und man hat so eine Ahnung, dass sie eben jenseits der Welt zwischen Kronjuwelen, Pomp und Glitzer wahrscheinlich auch sehr gerne in den Highlands auf dem Rücken ihres Ponys unterwegs war, in Reitstiefeln und Wachsjacke und die Natur genossen hat. Das fand ich sehr sympathisch.
Ich finde das so lustig, jetzt zu erfahren in diesen letzten Tagen seit dem Tod der Queen, wer sich alles begeistert für die Queen und da richtig Einblick hat. Ina, ist das bei dir auch so? Würdest du dich als Queen-Fan bezeichnen?
Nein, ich bin komplett, also was Royals betrifft, darf man nicht weiter fragen. Ich weiß so in etwa, wer irgendwo zu welchem Königshaus gehört. Das interessiert mich ehrlich gesagt null. Aber natürlich war das ein historisches Ereignis. Ich meine, ja, tragischerweise ist die Queen auch am selben Tag von dieser Welt gegangen wie unser Hund. Den mussten wir auch an dem Tag einschläfern, in dem die Queen starb. Und insofern war das bei uns alles überlagert. Aber natürlich haben wir die Trauerfeiern mitverfolgt und zumindest mit halbem Auge. Und dieses Pony, das da auf dem Rasen stand, das war natürlich erstmal ein Hingucker. Und dann rätselte man über die Rasse und was es da soll. Aber ich glaube, den Pferdeleuten war relativ schnell klar, was das Pferd da zu suchen hat oder das Pony.
9 Stunden lang wurde die Trauerfeier übertragen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Und ich habe dann noch kurz gedacht, wo wir hier gerade in diesen Podcast-Wochen sind, über Audio hätte das nicht funktioniert, oder? 9 Stunden lang Trauerfeier im Radio
kommt
oder Podcast?
Kommt auf den Reporter an,
genau,
würde ich sagen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt bestimmt großartige Reporter, die das richtig gut transportiert hätten. Also früher gab es die jedenfalls.
Also ich hätte spätestens dann abgeschaltet, als der persönliche Dudelsackspieler von der Queen wieder anfing. Und ich fragte mich, also so monarchiekritisch, wie ich ja unterwegs bin, hoffentlich ist der persönliche Dudelsackspieler von der Queen in der Künstlersozialkasse. Wer weiß, was der jetzt macht.
Naja, ich war ganz froh darüber, dass quasi die Tiere der Queen nicht alten Traditionen folgten bei anderen Kulturen, dass sie gleich mitbeerdigt wurden, wenn ich ehrlich bin. Ja, sondern dass sie eben teilhaben durften.
Und mit eingemauert in die Pyramide, genau. Ja, wobei, ich muss sagen, also dass die armen Corgis jetzt in der Obhut von Prince Andrew sind, das haben sie nicht verdient.
Oder Camilla.
Ja. Ja, na, die hätte die Rottweiler wahrscheinlich gemacht, wenn die Queen welche gehabt hätte. Liebe Ina, so, jetzt sind wir doch mittendrin im Klatsch, das gibt's ja wohl nicht. Nächstes Thema von den Meldungen der Woche, was hat dich denn diese Woche geärgert?
Ja, da wird es natürlich ein bisschen ernster. Und lass uns auch nicht über aktuelle Politik reden, weil ich glaube, dann müssen wir diesen Podcast quadrupeln in der Sendezeit. Aber natürlich ist diese Krise aktuell einfach das dominante Thema. Und mich ärgern da vor allem die Trittbrettfahrer, was Preiserhöhungen betrifft, weil plötzlich wird ja alles teuer, ja, von Dünger über Zahnpasta und irgendwo wird alles in der Ukraine produziert und hängt ab von Lieferketten. Das mag so sein und trotzdem beschleicht mich manchmal das Gefühl, da sind auch viele Trittbrettfahrer mit dabei, die einfach jetzt das nutzen und ihre Preise anheben und vermutlich auch nicht wieder senken werden. Und für diese Krise gibt es ja auch keine Blaupause, aber Minister wie Habeck lassen mich auch manchmal so ein bisschen zweifeln, ob wir in besten Händen sind aktuell. Bei Maischberger hat er uns eindrücklich gezeigt, dass er nicht so wirklich erklären, was denn Insolvenzen sind. Kann er uns nicht wirklich so erklären. Und naja, das macht mir schon so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ein guter Freund sagte dann so, ja, wer soll es denn sonst machen? Irgendwer muss den Job ja machen. Stimmt sicherlich. Aber meine Antwort war dann auch, naja, jeder, der schon mal ein Unternehmen von innen gesehen hat, wäre vermutlich aktuell kompetenter für dieses Amt.
Also was die Trittbrettfahrer angeht, ne, da gebe ich dir total recht, da glaube ich auch, dass da ganz viele unterwegs sind, die dann das mitnehmen, was sie mitnehmen können, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was Habeck angeht, da sehe ich nicht ganz so schwarz wie du. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem, was wir nicht machen wollten, nämlich über Politik zu sprechen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal einen kleinen Schlenker. Vielleicht sprechen wir uns im Januar wieder und dann bin ich anderer Meinung, ne? Aber ich glaube, dass gerade so was die Glaubenssätze angeht, sowohl Grüne als auch SPD ja durchaus Meinungen geändert haben, die sie früher vor sich hergetragen haben. Ja, Habeck, der Gaslieferungen jetzt aus den Emiraten organisiert hat und SPD die Waffen nach in die Ukraine liefert. Ich gehe davon aus, dass am Ende auch der Atomausstieg zum Beispiel zumindest gestreckt wird. Und ich glaube, da bewegt sich was in der Politik. Die Frage ist nur, ob es sich am Ende genug bewegen wird. So, das,
Ja, gut, da sind wir schon wieder an dem Punkt, der auch mich, naja, ich sag mal, amüsiert. Es ist zu weit gegriffen, aber den ich bemerkenswert finde, nämlich genau das, was du sagst, dass Politiker ihre eingetrampelten parteipolitischen Pfade gerade verlassen. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also was du erwähnt hast, natürlich Habeck, der jetzt Energie beschaffen soll oder muss. Und auch sogar Sarah Wagenknecht, die sich bei Lanz am Dienstagabend ja vor die deutsche Wirtschaft gestellt hat. Ich meine, mal abgesehen davon, dass sie ja da interessante Positionen vertreten hat. Aber diesen Punkt fand ich wirklich interessant und ja, wie die sich alle dann erklären und winden darin. Das ist so ein bisschen wie ja, bei Verkehrsunfall zuschauen so, ja.
Das ist jetzt aber schon der Punkt, der dich amüsiert hat in der vergangenen Woche, oder?
In der Tat, genau. Also lass uns nicht über Politik reden, weil aber das ist das dominante Thema aktuell und ja, und was mich sonst amüsiert hat, ist, glaube ich, ja, nee, die letzte Woche fand ich gar nicht so witzig, ehrlich gesagt.
Ja, ich politisch auch nicht so richtig, aber die Sendung mit Sarah Wagenknecht, die du angesprochen hast, die hatte ich auch gesehen und ich fand tatsächlich, dass sie in der Argumentation, dass ihr größter Gegner in der Argumentation am Ende Markus Lanz war, der ordentlich ja mit ausgeteilt hat in ihre Richtung und dass sie aber tatsächlich diejenige war, die den Überblick behalten hat, auch wenn ich ihre politischen Meinungen in ganz vielen Punkten, also in manchen Punkten kann ich sie teilen, aber in ganz vielen Punkten kann ich sie nicht teilen. Aber es war eine spannende Diskussion, allein wenn man so ein bisschen Rhetorik und wie sich solche Dynamiken in Sendungen entwickeln beobachtet hat.
Ja, fand ich auch. Ja, da pflichte ich dir bei. Also das kann man wirklich sagen, dass sie da ihre Frau gestanden ist, rein rhetorisch und nicht gewichen ist und auch nicht von diesen Angriffen, die sie dann bekam. Und Lanz musste das natürlich machen, um da ihre Russland-Versteher-Meinungen auch zu neutralisieren. Deswegen ist er sie auch richtig angegangen. Mhm. Aber ich fand auch, dass sie wirklich ruhig und gelassen geblieben ist und sich da aus ihrer Sicht gut durchargumentiert hat. Das war ganz stark.
Ja, hätte ich muss aber sagen, ist jetzt an sich kein Wert. Also nur da halte ich es dann irgendwie mit diesem Kalenderspruch, ist der Ruf erst ruiniert, talkt es sich gänzlich ungeniert. Unter uns, die Frau hat ja nun nichts mehr zu verlieren. Kein Wunder, dass sie momentan die Ruhe weg hat. So, bei uns wird es jetzt dagegen sehr rasant. Viele kurze Fragen mit der Bitte um schnelle, kurze Antworten von Ina Tenz.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Liebe Ina, jetzt geht's nur noch um dich. Wann wachst du denn morgens auf?
Also meistens um 5.50 Uhr morgens, dann klingelt der Wecker. Und wenn er nicht klingelt, also am Wochenende, dann werde ich alleine so gegen spätestens 8 Uhr wach.
Das ist ja 5.50 Uhr fast schon wie in Radiozeiten, oder?
Ein bisschen, aber ja.
Was machst du als erstes?
Als erstes natürlich also die Dinge, die man macht so im Badezimmer, aber auch das Handy checken, meistens in der Reihenfolge Bild. Dann gucke ich in meine Mail und wenn dann Turi 2 schon da ist, ja, an der Stelle. Ich mag eure Newsletter dann, ne? Wirklich. Ja, es ist richtig gut. Also man kriegt schon mal gleich so einen Überblick. Und das ist jetzt hier ein kleiner Werbebreak. Aber meine ich ernst. Also gehört tatsächlich zu meinen Morgenroutinen. Und dann gucke ich natürlich die Top-News an, Bild, Spiegel, was so gerade passiert in der kurzen
Welches
Zeit.
Welches Medium ist denn das letzte, das du benutzt am Tag?
Instagram. So mit lustigen Bildern, bunten Bildern und Videos lasse ich den Tag dann ausklingen.
Welche Medien sind so im Tagesverlauf für dich die wichtigsten?
Morgens läuft bei uns Deutschlandfunk, bis dann unser Sohn runterkommt und der sofort Alexa befiehlt, irgendwie Bayern 3 zu spielen oder Gong. Und dann mache ich das Radio aus, wenn der Arbeitstag beginnt und behalte so ein bisschen natürlich das News-Update im Blick und schaue täglich rein bei finanzen.net. Natürlich guckt man sich die Börsenkurse an. Und es gibt auch eine Plattform, die heißt Clip My Horse. Das liebe ich im Internet. Da kann man Turnierergebnisse und aktuelle Turnierübertragungen live sehen. Und wenn dann das Pferd irgendwo im Norddeutschland gerade startet auf einem Turnier, hat man die Möglichkeit, in München live vor dem Bildschirm das mitzuverfolgen. Das ist richtig cool. Und ich nutze natürlich auch Social Media.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Twitter. Ich mochte Twitter noch nie. Bekomme zwar andauernd diese Push-Meldungen von Tweets, die habe ich auch noch nicht abbestellt, weil ich denke immer, vielleicht verpasse ich ja doch was, aber ich mache es eigentlich nie auf und ja, Twitter war nie so meins.
Welches war dein schönstes Interneterlebnis?
Mein schönstes Interneterlebnis? Ja, das war vielleicht tatsächlich diese Möglichkeit, dass es Clip My Horse gibt mittlerweile, weil dadurch, also Reitsport ist ja eigentlich eine Nischenerscheinung, interessiert niemanden, wurde auch verdrängt dann aus der öffentlichen Berichterstattung nach und nach. Und die haben sich relativ schnell im Internet sehr gut organisiert, eben durch diese Plattform Clip My Horse oder auch über Turniernennungen, Starterlaubnis, Echtzeitergebnisse. Und das ist schon bemerkenswert, weil es wirklich runtergeht in die ganz regionale, ländliche Ebene. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner anderen Sportart, meinetwegen jetzt Basketball oder Handball, der lokale Verein A, live übertragen wird, B, ein Ticker in Echtzeit auf einer Plattform zu finden ist, die alle miteinander auch noch verknüpft sind.
Und, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, also dazu noch
ich sitze hier gerade in Berlin-Mitte, ja, Clip My Cat, das würde mich vielleicht so ein bisschen interessieren, aber Clip My Horse, wir haben es glaube ich schon 7-mal hier erwähnt, muss ich mir sofort angucken.
Ja, das ist die meistbesuchte Seite der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
Ja, Zeit. Für mich so crazy wie Queen Trauerfeier 9 Stunden lang anschauen, aber gut.
Ja, aber ohne Internet nicht möglich, ja.
Wir machen weiter mit den schnellen Fragen für kurze Antworten. Welche Werbung gefällt dir besonders?
Werbung. Also, da bin ich ganz Frau, ja. Ich mag emotionale Storytelling-Spots, also diese Weihnachtsspots von John Lewis, von dem Kaufhaus aus England, die machen immer einmal im Jahr einen sehr langen, sehr emotionalen, aufwendigen Spot, den finde ich großartig. Ich mag auch, also alles, was so, ja, Geschichten erzählt, einen abholt, die können auch so ein bisschen länger sein, diese Spots dann. Und es gab mal zum World Down Syndrome Day 2014 auch einen ganz großartigen Spot, der hieß Dear Future Mom. Den kann ich auch allen empfehlen, gibt's bei YouTube. Richtig klasse.
Wir packen das in die Shownotes, verspreche ich hiermit.
Und ich persönlich fühle mich mit woker Werbung, wenn sie nicht ernst gemeint ist, nicht wirklich angesprochen. Also wenn wir mal darüber reden, was ich nicht so gern mag. Also wenn vordergründig diese neuen Idealbilder gezeigt werden und man so 3 Kilometer gegen den Wind wittert, das ist nicht ernst gemeint. Ja, und damit habe ich ein Problem. Und ich finde es gut, dass Werbung abwechslungsreicher und auch bunter und echter und authentischer wird, finde ich echt richtig super. Aber wenn es dann so platt und so vordergründig rüberkommt, ja, dann hat es bei mir eher den gegenteiligen Effekt, ähnlich auch wie bei Greenwashing. Mhm.
Und hast du da ein Beispiel? Die nächste Frage wäre, welche Werbung nervt dich? Welcher Clip wäre das dann?
Ja, das ist schlecht gemachte Werbung, aber für Greenwashing, gut, da gibt es sicherlich viele Beispiele. Ja, ich hatte in meinem Social-Media-Feed heute noch den Vorschlag, dass ich einen Social-Gin-Adventskalender kaufen kann, ja, für einen guten Zweck. Ich war dann neugierig und
super,
hab dann drauf
aber
geklickt.
Ist doch super. Saufen für
genau, für Wasser in Sambia, genau. Ja. Oder es gab auch vor ein paar Jahren Radiosender, die groß versprochen haben, für jeden Hörer, den sie bekommen, einen Baum zu pflanzen. Also Millionen Bäume waren da angekündigt und ich frage mich jetzt, wo diese Wälder sind. Bin sehr gespannt, ob es die wirklich gibt.
Gibt es denn eine Marke, Ina, die dich besonders begeistert?
Ah, mehrere. Aktuell, ich liebe Oatly. Also wenn ich mein Einkaufsverhalten beobachte, ich weiß, seitdem die von Chinesen aufgekauft wurden, ist es auch nicht lokal und so, ich mag es aber trotzdem. Ich liebe das Produkt, ich liebe die Verpackung, großartig. Was ich auch gut finde, das ist so in meinem Kopf, wenn ich gefragt werde, welchen Claim ich am besten finde oder welche Marke sich am besten positioniert, dann fällt mir da Maris ein. Also Maris ist ein Tauchausrüster, die machen so diese Neopren. Ja, Wetsuits, ja. Und diese, das ganze Tauchgear, das es dazu gibt. Und die haben einen super Claim, der heißt Just Add Water. Ja, das ist genial, finde ich. Ja. Ich meine, für jemanden, der Tauchausrüstung herstellt, finde ich richtig cool.
Ginge aber eigentlich auch für diesen kleinen Adventskranz mit Gin-Fläschchen, oder? Naja, gut. Was war dein Abi-Durchschnitt?
Oh, verdient hätte ich eine 3,9. Ich war etwas beschäftigt während meiner Abi-Zeit mit diversen Nebenjobs und man ist dann ja auch in so einem Alter, wo man andere Prioritäten hat. Aber ja, in echt war es eine 2,4. Aber tatsächlich war ich jetzt nicht so ganz engagiert und es hätte sicherlich noch Luft nach oben gegeben.
Dann passt die Anschlussfrage, womit hast denn du dein erstes Geld verdient? In der Abi-Zeit oder vielleicht schon davor?
Ja, tatsächlich, mein erster Job war Bäume pflanzen. Okay. Von meiner Freundin, der Vater war Förster und wir haben immer in den Osterferien ganze Wälder rund um Kloppenburg, da komme ich her, das ist in Norddeutschland, Südoldenburg, da haben wir Wälder gepflanzt und ja, was noch, ich habe natürlich mit Pferdereiten so ein bisschen Geld verdient, auch schon als Schülerin. Ich habe in einer Kneipe gearbeitet, Bebop hieß die, in Kloppenburg. Mhm.
Dass du ganze Wälder gepflanzt hast, guck mal, bei Oldenburg, von diesen Wäldern habe ich noch nie was mitgekriegt. Also vielleicht gibt es diese ganzen von woken Werbung gepflanzten Wälder ja doch irgendwo.
Ich habe auch mal das Gegenteil gemacht. Ich habe mal Tannenbäume verkauft auf Weihnachtsmärkten in Berlin.
Ja, aber Bekannte, das ist doch super ABM dann eigentlich, dass du dir zu Weihnachten sozusagen einen Job verschafft hast, dass du gleich sicher hattest, dass du im Frühjahr dann wieder nachpflanzen musst.
Das war nachhaltige Jobbeschaffung, genau.
Sehr, sehr schlau. Oh, guck mal. Was hättest du denn früher gerne über deinen heutigen Job wissen wollen?
Also meinen heutigen Job mache ich ja noch nicht so lange, aber was meine Radiozeit betrifft, da ist klar, irgendwie, da hätte ich wissen müssen, dass ein Sender unfassbar viele Programmdirektoren hat. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Fußballtrainern. Ah. Ja, da gibt es Tausende an Programmdirektoren, aber auch im eigenen Haus und überwiegend manchmal auch die eigenen Gesellschafter oder ne, so. Es gibt viele, viele Programmdirektoren für einen Sender, das hätte ich wissen sollen.
Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Vielleicht das zu tun, was ich gerade mache tatsächlich, auch wenn es vorhin schon so durchgeklungen ist, aber bei ABC Communication zu starten und meine Audio-Skills, also all das, was ich ja in den letzten, ihr habt es vorhin so sympathisch gesagt, Jahrzehnten angesammelt und auch erfolgreich angewandt habe, das weiterzuentwickeln jetzt in die digitale Audio-Zeit und maximal kreativ zu sein, dabei maximal flexibel zu sein. Und vor allen Dingen auch immer mit den Besten in ihren Bereichen jeweils projektbezogen zusammenzuarbeiten, das mag ich sehr.
Welches war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Ich glaube, das war irgendwann so rund um 2000, nicht in Apple-Aktien zu investieren. Ja? Ich weiß gar nicht, wie der Kurs aktuell ist, ich habe da gar nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, das war ein Fehler. Und ich erinnere mich auch an den absurdesten Ratschlag, den ich mal bekommen habe. Okay. Das war bei einem Radiosender in Süddeutschland. Da hat mir ein Gesellschafter geraten, nicht Michael Schulte zu spielen. Und ich so, warum das denn nicht? Ja, der läuft so oft im Programm. Und ich so, warum sollen wir den nicht spielen? Ja, der ist norddeutsch. Und ich so, aber er singt doch Englisch. Und er war natürlich, also durch alle Musiktests, einer der beliebtesten Künstler in der Playlist. Aber da war die Empfehlung doch, das Programm nicht zu norddeutsch werden zu lassen durch Michael Schulte.
Ja, und dem bist du gefolgt?
Nein.
Ich glaube nicht, nein. Welches war die erste Demo, auf der du warst?
Das war auch in den 80ern, ich glaube so 88 oder sowas. Und da ging es um Dosenpfand. Also wir waren dafür, dass Dosenpfand eingeführt wird und hatten dann so säckeweise Getränkedosen, die wir klappernd hinter uns her durch die Fußgängerzone von Kloppenburg gezogen haben.
Cool, und alle so, oh, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Just married. So, nein.
Da waren wir ein bisschen lauter und auch ein bisschen jünger. Aber 2003 wurde dann das Dosenpfand ja tatsächlich eingeführt. Mhm. Und wahrscheinlich waren die Wurzeln ja in der Kloppenburger Fußgängerzone.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe, Ina?
Gar keine. gar keine tatsächlich. Ich behalte mir wirklich vor, also ich meine, ich komme aus Kloppenburg, hatte ich ja erwähnt, da gibt es eigentlich nur eine Farbe, da wird man quasi in eine schwarze Welt hineingeboren. Mhm. Es ist noch schwärzer und katholischer als Bayern es ist in manchen Orten. Aber tatsächlich habe ich mich davon sehr schnell befreit. Also und ich behalte mir wirklich vor, den Ideen und den Vorschlägen und den Meinungen zu folgen, die ich für richtig halte, oder eben, dass man keine Scheuklappen bekommt, nur wegen der Parteifarbe, sondern dass die guten Ideen sich durchsetzen und die können parteiübergreifend tatsächlich kommen.
Und bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Tatsächlich bei der Nutzung von Atomkraft. Also für mich war das alternativlos, dass die Meiler weiterlaufen, dass wir weiter Atomkraft haben in Deutschland. Aber zwei Fragen werden bei dieser Diskussion nie gestellt. Und die eine Frage ist, wo kommen eigentlich diese Brennstäbe her? Und da ist die Antwort, wenn man mal so ein bisschen dann recherchiert, oh, kommen ja auch aus Russland. Und also die Abhängigkeit ist da auch weiter vorprogrammiert. Und die andere Frage ist, wo gehen diese Brennstäbe hin? Und auch wenn Herr Söder sich in Bayern lautstark für die Verlängerung der Laufzeiten stark macht, dann habe ich da doch meine Zweifel, dass er dann auch hinterher die Brandstäbe irgendwo im Bayerischen Wald vergräbt. Also diese Lösung müsste eigentlich auch her, oder die Frage müsste beantwortet werden. Und deswegen habe ich da meine Meinung im Moment zumindest geändert.
Wir sind ja bei Turi 2, Ina, in den Podcast-Wochen im Moment. Und aus diesem Anlass gibt es jetzt unseren Audio-Fragebogen. 9 Fragen zu deinen Hörgewohnheiten. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich.
Düsenjäger. Tatsächlich, Düsenflieger. Weil in Kloppenburg in der Zeit, das war so Tieffluggebiet. Und die Düsenjets flogen in Abständen von 150 Metern über bebaute Gebiete. Und im flachen Land dann 75 Meter tief. Und das war wirklich laut mit Überschall. Und dann irgendwann, ich glaube 89, gab es dann das Verbot, dann durften die nur noch 300 Meter über bebautem Gebiet fliegen. Aber das hat wirklich meine Kindheit begleitet. Das war laut und laut.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
An das gute alte Radio. Also ganz früher war es die Plattenkiste von NDR 2 mit Carlo von Tiedemann. Mhm. Ja, das lief immer mittags und da durften dann, da waren so Berufsgruppen eingeladen, also Krankenschwestern zum Beispiel. Und die haben dann was erzählt über sich und durften sich Musik wünschen. Und das fand ich klasse. Aber dann natürlich, als FFN an den Sendestart ging und das Frühstücksradio startete, das hat, glaube ich, ganze Generationen oben in Norddeutschland geprägt. Und das war einfach echt anders. Das war ja revolutionär, das war großartig. Und egal wie der Abend, der Samstagabend davor war, aber ich glaube, überall bei den Fans hat morgens um 9 Uhr der Wecker geklingelt und man hat Frühstücksradio gehört. Und ich habe mir das, wenn ich dann eine Sendung verpasst habe, also ich war mal nach dem Abitur 2 Jahre in Australien, die Kassetten tatsächlich nachschicken lassen. Also meine Schwester hat dann immer mehr oder weniger die Sendung aufgezeichnet, ging früher ja nicht anders, damit ich eben da nichts von verpasse. Also Frühstücksradio ist großartig.
Heute höre ich am liebsten Musik von?
Von BBC Radio One, ehrlich gesagt. Die treffen meinen Musikgeschmack echt, ja, ich sag mal zu 80%. Und das ist schon eine hohe Quote, glaube ich, für Radio.
Podcasts höre ich am liebsten?
Im Auto.
Mein Podcast-Tipp.
Ja, da habe ich auch mehrere tatsächlich. Also wenn wir über Musik sprechen, ich liebe Broken Records. Das ist
den hast du auch bei Tobi zweimal vorgestellt.
Ja, liebe ich immer noch.
Können wir einen Link auch in die Shownotes tun?
Ja, finde ich klasse. Und da gibt es auch einen Podcast, der heißt Risk. Das ist auch ein englischer, den hatte ich auch mal empfohlen. Mag ich auch immer noch, weil da Storytelling passiert. Also da erzählen normale Menschen, was ihnen Außergewöhnliches passiert ist. Und ich mag auch diese Wissenspodcasts, also diese snackable Wissen-to-go-Geschichten wie Wissen macht A zum Beispiel oder Die Welt hat jetzt da einen neuen Podcast.
Ich hasse es, wenn im Podcast
die Soundqualität schlecht ist.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Ich mag, wenn Sättel und Trensen so knirschen, das liebe ich. Also das Geräusch eben von Ledersätteln. Oder was ich auch mag, ist das Schließen von Skibindungen im Schnee. Das ist so ein sattes Klacken, so, das klingt toll. Oder wenn Hundepfoten oder meinetwegen auch Katzenpfoten über Parkett laufen, so leichtes Klackern. Aber das wirklich allerschönste Geräusch der Welt ist, wenn ein Pferd Heu frisst. Ja, so abends im Stall. Alles ist ruhig und man hört nur dieses Malmen. Das ist wirklich schon fast meditativ. Also für mich vielleicht wirklich das schönste Geräusch der Welt, ja.
Und dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Das ist Dauerknautschen von Plastikflaschen oder Getränkedosen. Also wenn jemand neben mir sitzt, der die ganze Zeit an so einer Plastikflasche rumknickt.
Letzte Frage aus dieser Reihe. Ich hätte gerne die Stimme von
Christian Brückner.
Ja. Ah, ja.
Ich habe den mal live gesehen in Berlin. Ja. Da hat der John Updike gelesen und das war wirklich magisch. Also wie er mit seiner Stimme in eine andere Welt zieht. Großartig. Ja.
Bei Clip My Cat würde man lernen können, dass Katzen, die über Parkett laufen, geräuschlos sind. Das liebe ich ja sehr an meinen Haustieren, von wegen Hunde- und Katzentatzen. Das musste ich jetzt hier mal nur ganz kurz als Katzenliebhaber.
Nee, unsere Hunde sind ja ein bisschen größere Modelle. Die machen schon Geräusche. Ja.
Liebe Ina, wir haben noch 7 Sätze zum Beenden für dich.
Podcasts und Pferdesport verbindet?
Große Leidenschaft für mich.
Die beste Nebenbeschäftigung beim Podcast-Hören ist?
Ja, Autofahren tatsächlich.
Beim Stimmtraining habe ich gelernt?
Dass Bibi, Babo, Bu, Bä, Bö, Bü die Lippen lockert. Und dass man tatsächlich Wert drauf legen soll, authentisch zu betonen. Ja.
Hast du mal ein Stimmtraining gemacht, Markus?
Ich habe mal ein Stimmtraining gemacht, ja, ein kleines.
Alles klar. Ich lerne hier immer ganz viel, was ihr sagt. Bibel, bö. Na gut,
ich kenne noch Süsing, Süsing, Sü.
So geht's weiter, ja.
Oh Gott, und dann den Kindern erklären, dass man gerade arbeitet.
Na, ja, oder mit den Lippen, dieses, ne, apropos Kinder, ne, dieses Brrrr.
Ja, so, genau.
Das ist auch sehr locker.
Da wären wir dann wieder bei den Pferden, genau. So, wir sind bei den 7 Sätzen zum Beenden, liebe Ina. Nur Radio kann
so kreativ Ideen so minimalistisch umsetzen.
Dieses Thema wäre im Podcast für mich ein Tabu.
Alles rund um Technik. Da schlafe ich ein.
Männer hören?
Ballerfilme. Gäbe es die als Podcast, würden Männer das wahrscheinlich auch hören. Ja, es kommt wirklich auf den Mann an. Das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Aber das Schöne an Podcast ist ja, dass die nicht auf Masse abziehen. Also da gibt es keine Blaupause, sondern ob Mann, ob Frau, ob divers, ob wer auch immer, jeder hört das, was ihn oder sie persönlich wirklich interessiert. Und es ist kein Massenmedium, das braucht auch keine Musik, sondern es braucht wirklich Thementiefe und ganz gezielte Inhalte, die gut gemacht sind.
Dann habe ich jetzt noch Frauen hören. Wahrscheinlich ist die Antwort die gleiche.
Ja.
Super. Kannst hell dann sehen. Lassen wir das so stehen. Ja, ein Genie, unser Markus.
Wow.
Ich danke dir und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, über alles das, was wir gerade angedeutet haben, zu sprechen.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Ina, 2021 hat dich Turi 2 sinngemäß mit dieser These hier zitiert. Das Radio wird ewig leben. Was meinst du, wird es auch immer ein Massenmedium bleiben, wie es das heute ja eigentlich noch ist? Oder liegt das Glück auch hier irgendwann in der Nische?
Jein. Also, ich bin überzeugt, die Audiowelt verändert sich drastisch. Radio ist noch ein Massenmedium. Vielleicht wird es auch ein kleines Massenmedium bleiben, nämlich für das, was es gut ist. Ein Tagesbegleiter, Musik, ein Anbieter von Themen, ein Anbieter von Stimmungen. Also dieses Verlangen, wenn ich jetzt einfach nur leicht unterhalten werden möchte oder morgens, wie ich meinen Sohn beobachte, wenn er dann Alexa befiehlt, Bayern 3 zu spielen, dann hört er eigentlich gar nicht richtig zu. Es geht ihm mehr um die Grundstimmung, die transportiert wird. Und wenn es dann tatsächlich um Inhalte geht, um konzentriertes Zuhören, dann gibt es mittlerweile viele Alternativen und viele Möglichkeiten. Und daher glaube ich tatsächlich, dass es Radio immer geben wird, bin ich fest von überzeugt. Radio wird sich aufsplitten, also Femotion Radio, den Sender, den wir in Leipzig gerade ja aufgebaut haben, der sich nur an Frauen wendet, ist ein kleines Beispiel. Das ist keine Nische, sondern es geht auch um Frauen oder um Frauen, das Produkt. Und so wird es sich weiter runterbrechen. Also es wird Special Interest Radiosender geben, Musiksparten-Sender gibt es ja schon noch und nöcher. Und vermutlich wird es irgendwann auch inhaltliche Spartensender geben. Und deswegen bricht sich alles ein bisschen weiter auf und das Angebot wird größer. Und die Mediennutzungszeit wird sich einfach anders verteilen. Davon bin ich überzeugt. Aber Radio, ja, wird es immer geben.
Wir haben es ja eingangs schon gesagt. Ne? Du warst über Jahrzehnte, das wolltest du nicht so gerne hören.
Danke.
Bei der Queen hätten wir gesagt über Jahrhunderte. Also Jahrzehnte ist noch wenig. Bei Sendern, die so ein typisches Massenprogramm gemacht haben. Also RTL Radio hast du gemacht, die Energy Gruppe, FFN und natürlich Antenne Bayern. Ich glaube, das ist immer noch der größte private Radiosender. Ne? Nun machst du in der Agentur ABC Communication. mit von deinem Mann Bela Ander. Das heißt, du machst jetzt im Moment vor allem Podcasts, oder?
Richtig. Also ich berate auch Radiosender oder bin beratend tätig, auch für ein Marktforschungsunternehmen. Aber tatsächlich schlägt mein Herz ganz stark und laut auch für Podcasts. Und das nimmt auch im Moment die meiste Zeit von meiner Arbeitszeit in Anspruch. Und das ist toll, weil es ein anderes Arbeiten ist. Also es ist ein kreatives Arbeiten, aber an Thementiefe. Und die Vielschichtigkeit finde ich klasse. Also man beschäftigt sich auf der einen Seite, also mein Lieblingspodcast ist Pferdemedizin mit der Tierärztlichen Hochschule und der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über Pferde kann ich sowieso den ganzen Tag reden. Also es fällt mir sehr leicht, da eben pro Folge ein Krankheitsbild konzentriert und geballt zu besprechen. Also die Folgen haben ungefähr so eine Länge von 45 bis 50 Minuten. Also da geht's wirklich ins Detail. Aber dann machen wir auch Podcasts für Institutionen, für kleine Unternehmen, für große Unternehmen, für Persönlichkeiten. Und da immer ganz tief ins Thema einzusteigen. Also jetzt neue Projekte, die in der Planungsphase sind, gehen in den E-Sports-Bereich oder gehen ganz spannend mit einem Hirnforscher, starten wir gerade ein Projekt. Und das sind so inhaltstiefe Themen, die man ja vom Radio gar nicht kennt und die auch im Radio gar keinen Platz finden sollten sogar. Oder wenn man Radio richtig macht und auf Masse aus ist, dann geht das nicht. Aber im Podcast geht es und das macht mich gerade sehr glücklich.
Viele empfehlen ja immer wieder, dass man ganz genau aufs Hörerfeedback auch hören sollte. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt bei so einem Podcast, wie du ihn gerade erwähnt hast, über Pferdemedizin, das Feedback ein ganz anderes ist, als wenn es zum Beispiel um Boris Becker geht oder Gerhard Schröder. Wie würdest du den Ratschlag geben, mit Hörerfeedback umzugehen?
Also ich komme ja von Massensendern, ja, und da ist man ja Hörerfeedback in allen Ebenen gewohnt und auch in allen Formen. Und von daher ist es doch homöopathisch, was an Feedback über einen Podcast zurückkommt. Ich freue mich immer, wenn Feedback kommt und meistens ist es eben dann wirklich fachbezogenes Feedback, also nochmal Nachfragen zu einem Thema, tiefgehendere Informationen. Es ist nicht dieses trollartige, weil ein Podcast wird ja freiwillig gehört. Niemand zwingt einen Podcast zu hören. Man hört ihn dann, wenn man möchte, schaltet ein, wenn man will, wenn man Zeit hat und keiner zwingt einen. Und daher ist das Feedback wirklich eher sachbezogen und auch, ich sag mal, neutral und auch konstruktiv. Das ist sicherlich ein Unterschied, ja, zu diesem ganzen.
Das ist jetzt deine neue Erfahrung. Welche Skills aus dieser langen Zeit beim Radio kannst du denn heute noch gebrauchen? Welche sind sowohl auf Radio als auch auf Podcast anwendbar?
Eine Vorstellung von dem Storytelling, eine Vorstellung von Sound, wie das Ganze klingen soll, dass eben auch die kleinen Details stimmen müssen, was Stimmen angeht, Produktion, Musikauswahl, Sprecher, die eingesetzt werden, die Dynamik im Podcast, also ein Podcast hat ja nicht den Reiz, dass er auf 1,30 zusammengedampft wird und von Musiktiteln unterbrochen wird, sondern da darf auch mal ein bisschen mehr Zeit sein, aber wir versuchen unsere Podcast-Partner auch immer glänzen zu lassen, also auch im Schnitt hinterher in der Produktion störende Dinge, also zu viele Äs zum Beispiel rauszuschneiden oder den Anspruch, den man an ein gutes Radioprogramm hat, das auch auf Podcasts zu adaptieren. Das ist sicherlich ein Unterscheidungsmerkmal von ABC Communication zu vielen anderen, die gerade, ich sag mal, beginnen, Podcasts zu machen, weil sie Lust haben, einen Podcast zu machen. Aber auch da an dieser Stelle unterstützen wir gerne und beraten auch gerne solche Projekte.
Du hast so ein paar Projekte, die du gemacht hast, gerade schon angesprochen. Auch wir haben schon einige angesprochen. Da war zum Beispiel der fünfte Satz mit Boris Becker dabei. Oder ihr habt für den Konzern Tönnies den Podcast Tönnies und Tönnies gemacht und da so die Familiengeschichte und wie aus dem Familienunternehmen ein Konzern wurde. Ihr habt auch bis zum Ausbruch des Krieges den Podcast Die Agenda mit Gerhard Schröder gemacht, den ihr dann natürlich aus nachvollziehbaren Gründen und wegen Schröders Haltung zu Putin eingestellt habt. Ist Haltung heute eigentlich im Podcast ein bedeutenderer Erfolgsfaktor als Reichweite?
Ja, weil es nicht um Masse geht, die wir ansprechen wollen, sondern bei Haltung kann man ein Thema ja gezielt darstellen und auch, ich sag mal, ruhig auch einseitig berichten, weil das ja erwartet wird. Also zum Beispiel der Podcast mit Tönnies geht auch bald in die zweite Staffel. Da werden wir dann auch noch Gesprächspartner mit dazu nehmen, also die auch dann kontrovers mit Clemens und Max Tönnies in den Austausch gehen werden. Vielleicht auch Gespräche, die man so nicht vermuten wird. Mhm. Und da ist Haltung ein wesentlicher Treiber oder ein wesentlicher Faktor dieser Folgen. Das ist sicherlich so. Klar, wenn wir einen Podcast machen über Pferdemedizin oder über Cochlea-Implantate und Stiftungsprojekte, dann berichten wir einfach darüber. Da hat dann Haltung nichts zu suchen, außer vielleicht die gesellschaftliche Akzeptanz. Aber gerade bei den Podcasts mit Persönlichkeiten ist es oft bestimmt einseitig. Aber das darf ein Podcast auch sein. Es ist ja die Möglichkeit für den Protagonisten, seine Sicht der Dinge zu schildern. Und auch da gilt, auch das Zuhören ist freiwillig, ja, und man kann sich auch daran reiben und auseinandersetzen. Und es gibt ja auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, aber die Möglichkeit, dass jemand mal die Möglichkeit überhaupt bekommt, seine Version der Geschichte zu erzählen.
Mhm. Ganz grundsätzlich, welche Themen funktionieren im Podcast aus deiner Erfahrung? Du hast ja wirklich ganz unterschiedliche Sachen gemacht, ne? Von Pferdemedizin, was ich mir sehr nischig und sehr überschaubar vorstelle, bis hin zu eben der fünfte Satz von Boris Becker oder eben die Agenda. Was funktioniert besonders gut? Welche Themen werden besonders nachgefragt, besonders gut geklickt?
Na, da gibt's auch keine Blaupause. Wenn man auf Reichweite geht und auf Masse, dann sind es sicherlich die gängigen Formate, Talkformate mit Persönlichkeiten. Und wenn es aber darum geht, eine Zielgruppe zu erreichen, die sich für ein Thema interessiert, und jetzt bleibe ich mal bei dieser Nische Pferd, dann ist das von zwei Seiten her interessant. Also einmal, dass man natürlich da ein Thema professionell beackert und diese Zuwächse, die wir kriegen in dem Kanal Pferdemedizin heute, so heißt der Podcast, sind unglaublich, auch die Bindung. Also wir sehen ja, wer diesen Podcast hört und wer dann auch auf Abonnieren klickt und wer treuer Hörer wird. Und diese Conversion Rates, die wir da bekommen, sind beeindruckend. Das ist sicherlich nicht so bei allgemeinen Podcasts, die wieder so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip vorgehen. Aber interessant sind gerade diese nischigen Podcasts auch für die Werbeindustrie. Also wir haben jetzt für diesen Pferdemedizin-Heute-Podcast zum Beispiel Böhringer als Partner. Mhm. Und diese Themen mit einer ganz klaren definierten Zielgruppe lassen sich eben auch gut vermarkten künftig. Weil der Kunde weiß, ich habe null Streuverluste. Jeder, der diesen Pferdemedizin-Podcast einschaltet, weiß, also der Werbekunde weiß, das sind Pferdebesitzer oder pferdeinteressierte Menschen. Und sie können natürlich ihre Produkte in dem Umfeld sehr, sehr gut platzieren und lassen das auch ein bisschen Geld kosten.
Das heißt, auch wenn so ein Podcast am Ende nicht Zehntausende, sondern vielleicht nur Tausende Leute hören, dann lässt sich das trotzdem vermarkten und man kann damit Geld verdienen.
Ja, schon. Also Zehntausende sind es dann schon, aber sie wachsen ja auch. Das ist auch das Charmante an so einem Kanal. A, die Messbarkeit, B, die klar definierte Zielgruppe. Und die Möglichkeit, je länger so ein Podcast läuft, auch dann zu wachsen, auch eben mit Unterstützung dann der Partner und mit Unterstützung von Social Media und Besetzung von Themen in Fachzeitschriften. Und das kriegt so eine schöne Eigendynamik, so ein Thema. Also je nischiger.
Entschuldige, ich muss jetzt mal fragen, ne? Denn das klingt natürlich so, als könnte jeder jetzt seinen kleinen Nischen-Podcast auf die Strecke bringen, so rum. Was meinst du, haben es neue Podcasts heute schwerer als früher, einfach weil der Markt ja schon relativ gesättigt ist und jede Nische eigentlich schon fast besetzt ist?
Ja, also es braucht eine klare Strategie. Also beim Start eines neuen Podcasts sollte man sich immer fragen, wie kriege ich Reichweite? Also gibt es die Möglichkeit, crossmedial zusammenzuarbeiten mit einem anderen Medium? Haben die Protagonisten eigene Social-Media-Reichweite? Gibt es ja die Möglichkeit, über den Content irgendwo an zusätzliche Reichweite zu kommen, um eben diesen Podcast bekannt zu machen, damit er, und sei es auch nur in der kleinen Zielgruppe, wahrgenommen wird und wachsen kann? Das ist sicherlich
schwieriger. Aber wie macht ihr das bei euren Podcasts zum Beispiel?
Also dadurch, dass mein Interviewpartner dort und der Protagonist, der Geschäftsführer, also der Direktor der Gesellschaft für Pferdemedizin und auch gleichzeitig der Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist, das ist Professor Feige, der ist natürlich bestens vernetzt, auch in Richtung FN. FN ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die alle Reiter in Deutschland quasi registriert, sei es Turnierreiter oder auch Freizeitreiter, Pferdebesitzer, die sind dort unter diesem Dach quasi organisiert. Und die haben auch eigene starke Social-Media-Reichweiten und eigene Newsletter. Und dazu kommt auch eine Kooperation mit Reitsportmagazinen, die national sind, also die immer mal wieder Themen aufgreifen, weil da geht es ja um Pferdegesundheit bei diesem Podcast und dann wiederum auf den Podcast hinweisen. Und dazu kommt, dass die Tierärztliche Hochschule natürlich auch eine eigene Social-Media-Reichweite hat und Studierende. Und dieser Podcast richtet sich auch an Studierende der Pferdemedizin. und auch an Tierärzte. Also er wird eben auch über Infoblätter, über die Gesellschaft für Pferdemedizin an die Tierärzte geschickt, weil Tierarzt ist ja auch nicht gleich Tierarzt. Also die müssen sich natürlich auch ein bisschen fortbilden, wenn es um ganz spezifische Krankheitsbilder geht. Und wir sehen, dass dieser Podcast wirklich rasant wächst und sehr viele treue Hörer und Hörerinnen bekommt. Das ist ganz interessant.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zum Radio zurückkommen, denn Fuß hast du ja immer noch drin im Hörfunk. Du berätst den ersten deutschen Sender für Frauen, haben wir vorhin schon erwähnt. Femotion heißt er. Warum braucht es einen Radiosender für Frauen?
Ja, das war die Frage, die uns immer wieder gestellt wurde. Und meine Antwort an der Stelle lautet immer, weil es ihn noch nicht gibt. Bei Antenne
Aber
Bayern.
Aber ist das dann so eine Nische, von der du gerade sprachst? Denn wir sind ja viele.
Ja, wir sind keine Nische, das stimmt. Aber bei Antenne Bayern hatte ich bereits die Idee mit dem Team dort, dass wir im Musikstreaming-Bereich einfach mal das Experiment wagen und Radio Lina und Radio Ludwig starten, wo wir rein über die Musik, von der wir wussten, das kommt bei der weiblichen Zielgruppe besser an und die Musik bei der männlichen, einfach nur einen Musikstreamer gemacht haben. Und das war sicherlich so ein Projekt, das jetzt nicht von Erfolg gekrönt war, aber als Erwin Lindenbach mich dann ansprach und mich fragte, was ich davon halte und die Idee, die sie haben, einen Radiosender nur für Frauen über DAB bundesweit aufzusetzen, zu planen, fand ich es einfach klasse, weil das die Idee natürlich auch ist von DAB, dass man sich unterscheidet. Es heißt ja auch da nicht, dass man Männer ausschließt, aber einfach mal Radio zu machen aus Sicht von Frauen, weil darum geht es ja.
Rein aber das zielt aber schon aufs Inhaltliche. Das zieht ja schon aufs Inhaltliche ab, ne? Weil ich habe mir das in der Vorbereitung, habe ich mir Femotion 2 Stunden lang angehört und musikalisch komme ich da gut mit.
Ja, das stimmt, weil ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Das Richtig. Heißt ja nicht, dass bestimmte Songs nur Frauen mögen oder auch nur Männer. Da gibt es schon Riesenschnittmengen. Ja. Aber trotzdem im Hintergrund.
Aber nenn doch mal jetzt einen typischen Frauen-Hit. Ina, was meinst du, was ist ein typischer Frauenhit?
Ja, das überrascht tatsächlich. Also Frauen mögen auch Poprock. Frauen mögen auch.
Ja, natürlich. Also sag mal, was habt ihr denn da? Ihr habt doch da bestimmt Marktforschung gemacht. Ja, nenn mal einen Song und dann können wir hier abstimmen.
Ich könnte dir alle Songs nennen, aktuell in der Playlist, also aktuelle Titel. In der Musikforschung sieht man ja genau, wo vielleicht die Frauenherzen etwas höher schlagen. Also das ist der Passion-Wert. Ed Sheeran.
Ja, wollte ich gerade sagen. Beispiel, ja genau.
Das höre ich nie.
Ja, ich mag
ja,
den.
Guck mal, dann machen wir gleich Femotion an, ey.
Aber da sind wir natürlich genau bei der Herausforderung, die Radioplanung angeht. Man muss immer den großen gemeinsamen Nenner finden. Man muss immer genau schauen, okay, jeder landesweite Sender, und da erzähle ich ja kein Geheimnis, programmiert auf Frauen. Also die Musikauswahl ist in der Marktforschung darauf abgestimmt, mögen die Frauen einen Song? Wenn ein Song in der Playlist ist, den Frauen als Abschaltfaktor empfinden, fliegt er per se raus. Mhm. Gleichzeitig will man natürlich aber auch nicht die Männer komplett vergrätzen und braucht auch ein bisschen, ja, die Seite und ein bisschen Appeal für die männliche Zielgruppe. Und so ist man immer dabei, so an Kompromissen rechts und links herum zu planen und kann auch nie gezielt eine Meinung oder eine Haltung im Programm vertreten, weil man dann weiß, okay, wenn ich jetzt radikal aus Frauensicht argumentiere, ohne immer gleich zu beschwichtigen und auch neutral zu werden und mich dreimal zu entschuldigen, dass natürlich die Männer auch toll sind, dann ist das schwierig bei einem Mainstream-Sender. Und diesen Luxus bei Femotion herrlich einseitig sein zu dürfen, ja, das war mal ein tolles Experiment oder es ist ein tolles Experiment und ist ja auch ein Beispiel dafür, dass sich einfach auch Radio ein bisschen segmentiert im Inhalt.
Ich habe eine super Idee für einen Nischen-Radiosender. Ich nenne ihn Queen Motion und es läuft nur Dudelsackmusik. Okay?
Ja, mal gucken. Ja, ich hatte schon mal die Idee von REM FM, aber das gibt es ja alles schon mittlerweile. Also
ja,
Musikstream.
Queen Motion. Ich komme ganz groß raus. Markus, dann lädst du mich ein. Okay?
Machen wir so.
So. Wir haben noch 2 Schlussfragen, liebe Ina.
Genau. Ja. Welchen Wunsch, liebe Ina, möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
Ich habe da einen, den trage ich ewig schon in mir und vor mich her und das hängt mit Tauchen zusammen und ich würde gerne Truck Lagoon gern einmal sehen. Mhm. Also Truck Lagoon, das ist in Mikronesien und so auf dem halben Weg, ich sag mal grob zwischen den Philippinen und Hawaii, also wirklich mitten im Meer. Und das war im Zweiten Weltkrieg einer der wichtigsten Marinestützpunkte. der Japaner. Und ich glaube, 1944 oder so haben die Amerikaner diesen Stützpunkt im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und es ist mittlerweile der größte Schiffsfriedhof der Welt. Also da liegen Transportschiffe und Flugzeuge. Ja, die liegen relativ niedrig, so dass man wirklich da auch die betauchen kann. Und das ist gleichzeitig auch ein Unterwassermuseum, eine Unterwasserruhestätte, ein legendärer Ort. Und das reizt mich sehr. Den würde ich sehr gerne mal sehen, bevor das Meer sich das alles wieder zurückgeholt hat.
Ja, oder die Menschheit, ne? Wollen wir mal hoffen, dass Markus Söder nicht die Brennstäbe da versenkt.
Gut, ja, aber was auch cool wäre, wenn das jetzt nicht klappt, ne, man reist ja auch nicht mehr so weit um die Welt aktuell, dann würde ich wirklich gerne mal mit einem richtigen Rennpferd, also nicht mit so einem Struppi mit drei Beinen, sondern wirklich mit so einem richtigen Galopper in Vollspeed um eine Rennbahn krachen. Also das wäre auch ein Traum, den ich mir unbedingt erfüllen möchte, eines Tages.
Guck mal, das würde auch nicht per Audio funktionieren. Da bräuchte ich wieder eine Kamera. Sag uns Bescheid, wenn du
mein Schreien vielleicht,
ja. Ja, oder so, genau. Sag mal, welche Überschrift ist unsere letzte Frage? Soll irgendwann mal über deinen Nachruf bei Turi2.de stehen?
Zu wahr, um schön zu sein.
Oh, das mag ich gerne. Sehr schön. Alle so, Turi hat sich vertippt. Ja. Na toll, das werden wir dann hier abspielen und sagen, so, sie hat es so gesagt. Ich danke dir sehr, liebe Ina Tenz. Wir haben eine Menge erfahren, eine Menge gelernt und wir waren kreativ zusammen. Schöner geht's doch gar nicht für so einen Podcast. Toll.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dito.
Danke sehr. In der kommenden Woche sprechen wir mit einem Mann mal wieder, und zwar mit dem Podcast-König von Deutschland, wenn ich ihn mal so nennen darf. Micky Beisenherz wird zu Gast sein und weil wir es kaum erwarten können. Er kann es kaum erwarten. Er hat gefragt, ich kann nicht schlafen, bevor wir das endlich gemacht haben, kann ich schon am Mittwoch kommen? Und wir haben gesagt, na gut, weil du es bist, Micky. Also für alle, die hier live zuhören wollen über Clubhouse, kommenden Mittwoch Punkt 12 Uhr und alle anderen natürlich, die nicht nur Nische sein wollen mit Clubhouse, sondern das Massenmedium Turi 2 hören möchten, die können das dann am Mittwochabend ab 18 Uhr überall da, genau, wo es Podcasts gibt, hören. Habe ich das gut gemacht?
Das hast du wunderbar gemacht, Aline. Ich danke dir sehr.
Liebe Ina, mach's gut.
Danke euch.
Wie gesagt, sag uns Bescheid, wenn du deine Wünsche erfüllst.
Du, wir hören uns schon nächste Woche, weil ich bin Micky Beisenherz-Fan. Also ich bin auf jeden Fall mit dabei.
Sehr schön. Yeah, freuen wir uns drauf.
So, ich gucke mir jetzt Clip My Horse an. Bis dann, ihr Lieben.
Muss ein Abo abschließen, ja, habe ich nicht erwähnt, aber kostet ein paar Euro 50. Also.
Ey, guck erst mal rein.
Tschüss. Ciao.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12. Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.